Herzlich willkommen zum Brotherly Talk, Leute. Wir starten heute mal mit einem tiefen Ein- und Ausatmen. Wird keine Meditation oder Yoga-Session oder so, obwohl eine kurze Meditation nach dieser Woche 1 in der NFL vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, ne? Echt ein unglaublicher Start in die neue Saison. Nee, ich wollte mit euch vor allem einmal durchatmen, denn wir zeichnen am Mittwochmorgen auf. Kurz nach der Nachricht, dass Jalen Carter mit einer Geldstrafe von genau $57.222 davon gekommen ist. Das ist nämlich genau das Gehalt, was er in einer Woche bei den Eagles verdient. Und einem Spiel Sperre. Und diese Sperre ist schon abgesessen. Wieso das so ist und wie wir das alles finden mit dem Spitgate aus Spiel 1 gleich. Jetzt erstmal durchatmen. Wobei er hier kommt da gefühlt gar nicht mehr zu. Eben noch im Lincoln Financial Field. Die Hand an der Rocky-Statue, Leute. Und die dazugehörigen Finger in den Eagles Super Bowl-Ring. Gestern gelandet, direkt weiter nach Berlin. Jetzt irgendwo in einem Hotelzimmer. Er weiß überhaupt nicht mehr, wo er ist und wie spät es ist. Und vielleicht hittet der Jetlag einfach anders diesmal. Trotzdem kommt er nicht drum herum, mir und euch eine wichtige Frage zu beantworten. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Hervorragend, Flo, hervorragend geht's mir. Ich muss immer noch überlegen, wo ich gerade bin, aber auf jeden Fall bin ich hier im Podcast und das ist das Allerwichtigste. Es war ein super Trip. Ich bin tatsächlich auch nicht gejetlaggt. Ich habe sowohl an Tag 1 in Philadelphia als auch jetzt an Tag 1 in Deutschland hinbekommen, durchzuhalten bis irgendwie so 23 Uhr abends und dann mir wieder geholfen hat, früh aufzustehen, jetzt bei euch im Podcast zu sein. Also der Jetlag hittet noch gar nicht und das ist hoffentlich auch der Grund, warum das heute eine sehr schöne Folge wird. Und falls ich Quatsch rede, dann schieben wir es einfach alle gemeinsam auf den Jetlag.
Und trotzdem hast du gerade zu mir gesagt, das können wir hier ruhig erzählen. Ey Flo, heute Morgen bin ich aufgewacht, hatte keine Ahnung, wo ich bin. Kennst du das auch? Und ich kann euch und dir sagen, ja, ich kenne das auch. Das ist das Signal eigentlich, dass man mal, also wirklich mal durchatmen sollte.
Ja, das machen wir dann am Wochenende. Aber jetzt so. Wird erstmal nicht durchgeatmet. Du hast schon gesagt, es ist viel passiert. Und ich würde vorschlagen, da springen wir doch direkt mal rein, oder?
Ja, ich will aber erstmal wissen und euch draußen interessiert sich ja auch, wie war es denn in Philadelphia? Gib mir mal so deine Top 3 Momente. Ich habe ja gesehen, Lockerroom war dabei, Jake Elliott Trikot wurde unterzeichnet. Ey, du hast so viel erlebt. Komm, Top 3.
Top 3 ist immer so schwierig, ne? Ich mach mal Ausschlussverfahren. Also das Spiel zähle ich nicht mit, weil ist natürlich klar, dass das Spiel das absolute Highlight war. Von daher würde ich jetzt erstmal mich auf die Sachen konzentrieren, die außerhalb des Spiels noch Highlights waren. Also ich war mit meinem Bruder Dennis da, Shoutout an Dennis, Grüße gehen raus, und konnten am ersten Abend dann direkt mal zur NFL Opening Night gehen. Die war quasi im Financial Field. Ihr habt vielleicht auf unserem Instagram-Kanal auch die Fotos gesehen. Falls nicht, dann abonniert den auf jeden Fall, weil da kriegt ihr immer alles mit rund um unseren Podcast und auch viele Eindrücke und Bilder könnt ihr dort sehen aus Philadelphia rund um den Home Opener. Von daher unter anderem eben auch diese NFL Opening Night, da war unter anderem Brandon Graham da, hat ein Interview gegeben, es war eine Stunde auf dem Spielfeld, wir waren so ein Teil von vielleicht so 50 ausgewählten Fans, die daran teilnehmen durften. Das war ganz schön, ganz interessant, ich finde es immer wieder, egal in welchem Stadion, natürlich noch schöner am Lincoln Financial Field, beeindruckend in so einem leeren Stadion zu sitzen, Flo, das ist einfach total cool, das Flutlicht geht an. Der Rasen, alles ist vorbereitet für den Tag danach quasi für das Spiel und du sitzt einfach in diesem leeren Stadion, das ist schon sehr beeindruckend. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das war auf jeden Fall eins der Top 3. Dann würde ich sagen, zählt auf jeden Fall noch der vergangene Sonntag mit rein. Dort war nämlich der offizielle Begrüßungstag für die Season-Ticket-Holders der Philadelphia Eagles. Die konnten da alle vorbeikommen und da hatten wir auch das Glück, auch wenn wir leider kein Season-Ticket haben, das wäre vielleicht auch ein bisschen teurer aus Frankfurt, da immer einzufliegen, dort auch daran teilzunehmen. Und dann hatten die Eagles, haben sie ganz schön gemacht, haben sie für jeden Season-Ticket-Holder so ein kleines Präsent gehabt, das dann jeder sich abholen konnte. Dann konnte man eine Stadionführung machen, konnte auch mal in den Lockerroom rein, das war natürlich schön. Haben wir auch gemacht, könnt ihr dann auch auf den Fotos euch ansehen. Und dann hatten wir eben auch, und das war sehr, sehr schön, die Möglichkeit, die Super Bowl-Ringe mal zu bestaunen. Und nicht nur die, sondern auch die NFC Championship-Ringe. Und die sind auch nochmal, finde ich persönlich, sehr hübsch und sieht man auch nicht so oft tatsächlich, weil die Super Bowl-Ringe sind ja oft in den Medien. Die NFC Championship-Ringe sind das dann weniger. Und dann hatten wir natürlich mal Backstage das große Glück, dann die auch anzuziehen. Das war natürlich mega cool. Habe aber auch gelernt, Flo, weil meine Hand ist nicht so riesig wie deine Pranken, ich dürfte wahrscheinlich nie zwei Super Bowls gewinnen, weil dafür sind meine Hände einfach zu klein. Also ein Ring ist ausreichend für mich. Ja.
Du hast auf jeden Fall nicht so, hast auf jeden Fall nicht so große Finger und Hände wie DeAndre Hopkins. Das war ja ein großes Thema am Wochenende. Hast du den Catch gesehen?
Ja, also ich meine, das ist wirklich verrückt. Ich habe auch mal, Freund, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, rund um die NFL Frankfurt Games gab es dieses Chiefs-Boat auf dem Main.
Und ja, das hast du mal erzählt.
Chiefs, genau, das haben die ganz nett gemacht. Da gab es eben auch den Handabdruck von Patrick Mahomes und alter Schwede, die sind ungefähr doppelt so groß wie meine Hände. Also von daher wird es nichts mit meinem Leben als Quarterback und Wide Receiver, zumindest nicht in diesem Leben. Aber Teil 3 der Highlights, wenn ich jetzt eins rauswählen müsste, und das will ich euch nicht vorenthalten, war auf jeden Fall der aus meiner Sicht, ich versuche ja immer, wenn ich dort bin, möglichst viel auszuprobieren an neuen Restaurants oder auch an neuen Bars oder Brauereien. Philadelphia hat eine unfassbar gute Craft-Beer-Brauerei-Szene, das vielleicht nur am Rande, war aber wieder zu testen, was ist eigentlich Philadelphias bestes Cheesesteak? Und da habe ich mich auch weiter vorgewagt. Flo, du hast ja letztes Mal gefragt, wie viele Cheesesteaks, glaube ich, zu essen. Es waren am Ende tatsächlich 3. Also von daher, 3 in 6 Tagen ist ein guter Schnitt, oder?
Absolut.
Ja. Und die Beste, und das könnt ihr euch mal da draußen notieren gerne für diejenigen, und ich weiß, ihr habt uns ja auch fleißig auf Insta geschrieben, vielen Dank dafür, der ein oder andere von euch fliegt ja auch bald nach Philadelphia, wie wir lernen durften, und ich kann euch allen empfehlen, probiert gerne aus Del Rossi's Cheesesteak. Das sind tatsächlich meiner Meinung nach die besten Cheesesteaks. Ein bisschen abgelegen in der Spring Garden Street, ein bisschen nördlich Richtung Fishtown. Könnt ihr auch verbinden mit einem kleinen Walk durch Fishtown, eine super schöne Gegend im Norden von Philly. Also von daher, Teil 1, die Opening Night, Teil 2, der Season Ticket Holder Day mit den Super Bowl Ringen und Teil 3, auf jeden Fall das beste Philly Cheesesteak.
Kurz nach 9 am Mittwochmorgen und ich habe so einen Hunger, es ist eine Frechheit, ey. Und Fernweh habe ich auch noch. Du, im Zweifel machen wir nochmal eine Philly-Special-Folge. Wobei Philly-Special ist namensmäßig belegt, ne, für immer.
Stimmt.
Können wir eigentlich nicht machen. Ja, schreibt uns doch mal, ob ihr noch eine Extra-Folge mit einem ausführlichen Philadelphia-Reisebericht wollt. Kriegen wir hin. Wir wollen gleich zum kurzen Recap des Cowboy-Spiels kommen. Es gibt aber ein paar Hot-Topics, über die wir schnell sprechen wollen in unserem Podcast heute. Und los geht's mit dieser Nachricht hier, Tim. Die Eagles haben einen neuen Pass-Rusher. Free Agent Za'Darius Smith, der bekommt einen Einjahresvertrag. Der bringt Erfahrung mit, ist glaube ich schon 11 Jahre oder so in der Liga. Und er bringt noch was mit, 69 Karriere-Sacks nämlich, 9 davon in der letzten Saison. Eine gute Ergänzung für die Philadelphia Eagles, vor allem für die jungen Spieler?
Also ich glaube, dass Howie das genau richtig erkannt hat. Wir kommen ja gleich dann auch noch auf das Spiel zu sprechen gegen die Cowboys, dass wir hier, glaube ich, noch ein bisschen Erfahrung oder dass ein bisschen Erfahrung im Pass-Rushing-Room der Eagles gut tut unter den Defensive Ends. Also ich finde, Za'Darius Smith ist ein hervorragendes Signing. Mit 32 Jahren und 140 Spielen, die er auf dem Buckel hat, bringt er auf jeden Fall dann doch ganz viel Expertise und Erfahrung mit in eben genau diesen Pass-Rush-Room der Philadelphia Eagles. 69 Karriere-Sacks sprechen, glaube ich, auch eine klare Sprache, das ist ein absoluter Veteran, eine absolute Leadership Edition und wie du ja auch schon angedeutet hast, war eben der Edge Room relativ unerfahren. Also ich finde es wirklich extrem gut. Er hat auch es ist nicht so, dass er schon jetzt am Ende der Karriere auf dem absteigenden Ast ist. Ich meine, der gute Mann hatte immer letztes Jahr 9-6, das ist schon sehr, sehr stark. Von daher muss ich sagen, bin ich sehr begeistert darüber und auch mehr als happy. Ich weiß nicht, wie du siehst, Flo.
Ja, genau. Also ich finde ja, und das zeigt die Historie der Philadelphia Eagles, diese Mischung aus Veterans und jungen Spielern, die macht's dann eben in Philadelphia doch irgendwie. Und mit Za'Darius Smith kommt ein erfahrener Spieler. Ich finde es auch gut und würde mit dir gerne gleich in der Defense bleiben. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil es so ein großes Thema war jetzt die Woche und die Woche davor. Micah Parsons ist ja nicht bei den Eagles gelandet, trotz eines wirklich unfassbaren Angebots Richtung Dallas, wenn man den Gerüchten glauben mag, Tim. Angeblich haben die Eagles den Cowboys für Parsons 2 Erstrundenpicks, einen Dritt- und einen Fünftrundenpick und noch mehr angeboten mit so einem Fragezeichen dahinter. Eine Vertragsverlängerung hätte es dann ja auch noch geben müssen für Micah Parsons. Hat jetzt alles nicht geklappt. Schade oder zum Glück?
Ja, Flo, die Frage erscheint einfach, ist sie aber nicht. Ich denke, man kann sie zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon schade, weil wir reden hier über einen, wenn nicht den besten Defense-Spieler der NFL mit Micah Parsons. Wenn du davon ausgehst, dass die Eagles aktuell in einem Fenster sind, in einem Win-Now-Fenster, wo sie die Chance haben, diese und die nächste Saison auf Basis des jungen Rosters, zum Teil auch noch günstigen Rosters, den Super Bowl zu gewinnen, dann ist das natürlich, wäre das natürlich sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, naja, für die Langfristperspektive, weil du hast es auch gesagt, du hättest einen neuen Vertrag anbieten müssen. Wir sehen es ja auch gerade so, wie der Vertrag strukturiert ist bei den Packers. Für 2 Jahre schlägt der nicht so zu Buche. Danach aber natürlich umso mehr. Auch die Packers sind dadurch natürlich jetzt im absoluten Win-Now-Modus. Gefährlich natürlich auch für die Cowboys in der NFC. Ich sag mal, für die Langfristperspektive ist es sicherlich besser, aber klar, ich meine, der junge Mann hat in Penn State gespielt. Er ist einer der Besten. Schon schade, aber auf der anderen Seite brauchen wir uns nichts vormachen. Also hätte Jerry Jones Micah Parsons zu den Eagles getradet, ich glaube, dann hätten die Cowboys-Fans das AT&T Stadium komplett abgebrannt. Und nicht nur das wahrscheinlich.
Ja, da hast du recht. Es wäre trotzdem die Sahne auf der Philly Cheesecake-Torte gewesen.
Jetzt habe ich auch Hunger.
So, habe ich das auch geschafft. Dann geht die wilde Fahrt weiter im Trade-Karussell. Howie Roseman hört einfach nicht auf und das ist auch gut so. Running Back Tank Bigsby ist da, kommt von den Jacksonville Jaguars. Die bekommen im Gegenzug einen 5. und einen 6-Runden-Pick. Dazu muss man Folgendes sagen, und letzte Nacht kam diese Nachricht dann auch noch, dass sich Will Shipley im Cowboys-Spiel eine Rippe gebrochen hat. Es hieß aber schnell, dass die Verpflichtung von Tank Bigsby mit der Verletzung von Shipley gar nichts zu tun hat. Vielmehr, so die Nachricht, würden die Eagles auf die Return-Qualitäten von Tank Bigsby gucken. Also, wie lange Will Shipley fehlen wird, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Klar ist aber, dass Tank Bigsby für die Tiefe im Running Back Room und wahrscheinlich auch aufgrund seiner Fähigkeiten als Returner extrem wertvoll ist, Tim, oder?
Ja, definitiv. Ich habe ihn letztes Jahr auch in London sehen können, mal ein komplettes Spiel. Ich finde, das ist ein super Running Back. Freut mich extrem, dass die Eagles da zugeschlagen haben. War nicht ganz günstig mit dem 5. und 6. Runde. Aber wir hatten es, oder ich habe es ja auch gerade gesagt, die Eagles haben aktuell eben halt dieses Fenster, wo es aktuell darum geht, dieses und nächstes Jahr wirklich zu versuchen, den Super Bowl zu gewinnen. Und da ist ein 5. und 6. Runden-Pick jetzt nicht so tragisch, zumal wir alle wissen, dass Howie Roseman sicherlich noch ein paar weitere Deals machen wird und irgendwie zaubert Houdini dann ja schon wieder die Draftpicks her. Aktuell stehen die Eagles damit, vielleicht das auch nur kurz als Recap, bei 10 Draftpicks, die sie im nächsten Draft noch haben. Und zurückzukommen auf Tank Bigsby, abgesehen davon, dass der Vorname Panzer für einen Power Running Back natürlich überragend ist, finde ich ihn einfach wirklich als Spielerklasse. Also letztes Jahr 168 Carries gehabt, 766 Yards, 7 Rushing Touchdowns. On top, du hast dazu eben ja schon auch gesagt, worauf die Eagles natürlich vor allen Dingen scharf waren, sind seine Return-Fähigkeiten. Hat er letztes Jahr einen Durchschnitt von 32,5 Yards per Kick-Return gehabt. Das war natürlich auch sehr, sehr stark. Und von daher bin ich sehr, sehr happy. Spricht natürlich auch ein bisschen dafür, jetzt mal unabhängig von den Return-Qualitäten, was die Eagles von ihrem aktuellen Running-Back-Room hinter Saquon Barkley halten. Ja. Also AJ Dillon hat dann jetzt auch noch nicht so viel gezeigt. Und letzter Satz vielleicht noch dazu. Die Eagles haben natürlich etwas jetzt auch gemacht, was kadertechnisch sehr, sehr smart ist. Wir wissen alle, Saquon Barkley ist der höchstbezahlte Running Back der Liga mit über 20 Millionen Dollar. Und jetzt haben sie eben mit Shipley und auch mit Tank Bigsby, der noch 2 Jahre auf seinem Rookie-Deal spielt, für die nächsten 2 Jahre hinter Saquon Barkley, einfach auch 2 sehr talentierte, sehr günstige junge Running Backs. Das ist schon vom Roster-Building sehr, sehr smart.
Scharf analysiert, wie immer, von Tim. Und dann zum Spiel gegen die Cowboys. Und weil die Situation mit Jalen Carter eben gefühlt vor und nicht während des Spiels passiert ist, ist übrigens in der Bestrafung seitens der NFL gar nicht mal so unwichtig. Lass uns das Thema doch jetzt machen. Ich sag's einmal kurz. Die Geldstrafe, die ist da, haben wir drüber gesprochen. Zusätzlich bekommt Jalen Carter 1 Spiel Sperre. Diese Sperre gilt aber bereits als abgesessen, weil das Ganze eben passiert ist, bevor Jalen Carter überhaupt für ein Play auf dem Feld gestanden hat. Heißt, er kann spielen gegen die Kansas City Chiefs am Sonntag im Super Bowl Rematch. So, jetzt alles zum Spitgate von dir, Tim, bitteschön.
Ja, im Stadion selber hat man das gar nicht so mitbekommen. Das Ganze lief ja, wie du es ja eben schon gesagt hast, ja auch quasi vor dem ersten Snap ab. Und das Ganze ist ja dann auch nur passiert wegen einer, und da sind wir noch gar nicht leider, was heißt leider, sind wir noch nicht drauf zu sprechen kommen, über ein ganz trauriges Ereignis. Nämlich Ben Van Sumeren
Ja.
hat leider eine Season-Ending-Injury gleich beim Opening-Kickoff erlitten. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter. Zum einen, weil er letzte Saison schon verletzt war, jetzt wieder verletzt. Zum anderen, weil er auch ein bisschen unterschätzt, aber durchaus ein extrem wichtiger Spieler ist. Er ist ja sozusagen Fullback und gleichzeitig auch noch Linebacker und Special-Teamer. Also da haben wir wirklich so ein Allrounder, so ein Travis Hunter in nicht so spektakulär. Das ist einfach sehr, sehr schade und natürlich sehr, sehr traurig. Also gute Besserung an dieser Stelle an ihn.
Patellasehne gerissen, ne?
Ja, also richtig bitter. Saison wieder vorbei. Er kann einem wirklich leid tun. Ja, und dann gab es halt Tumulte und eben halt auch ja, diese Schubserei. Zunächst ist ja dann Jalen Carter mit Tyler Booker, dem rechten Guard der Cowboys, aneinander geraten. Dann gab es ein bisschen Geschubse, ein bisschen Trash-Talk. Dann, wie wir gesehen haben, ist ja dann ja auch Dak Prescott hingegangen, weil er seinen Rookie verteidigen wollte, so wie er es gesagt hat nachher im Interview. Jalen Carter, also, und wie wir dann alle in den Fernsehbildern, ich spreche erstmal den Sachverhalt runter und dann gehen wir in die Analyse. Wie man dann in Fernsehbildern gesehen hat dann eben halt auch in diesem Gemenge hat dann Dak Prescott quasi vor sich gespuckt, also vor sich gespuckt, ganz wichtig, nicht auf jemanden. Und Jalen Carter hat das dann offensichtlich, abgesehen davon, dass er sowieso im Angry Crazy Modus war, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal angesprochen. Er hat ja so einen Schalter, den brauchst du vielleicht auch im Kopf umlegt als Defensive Liner. Der ihn dann quasi einfach nur in seinen persönlichen Beast-Mode bringt. Naja, und hat sich auf jeden Fall dann halt von diesem Ausspucken, so nenne ich es mal, von Dak Prescott halt hinreißen lassen, zu etwas, was alles andere als klug war, nämlich Dak Prescott dann eben anzuspucken. So, und das hat man eben nicht wirklich mitbekommen. Es war genau vielleicht einen halben Meter vorm Schiri. Die beiden standen sich ja quasi Kopf an Kopf quasi gegenüber, sodass man dann in der Wiederholung es auch gesehen hat. Und da war dann schon im Stadion klar, ja, okay, alles klar, das wird das Spiel gewesen sein für Jalen Carter. Ja, und dann würde ich sagen, dass mal so zur nüchternen Runterbeten des Sachverhaltes spiele ich den Ball mal oder werfe ihn zu dir rüber, Flo. Und jetzt kannst du mal loslegen und loslassen. Ich glaube, da hat sich bei dir einiges angesammelt, was du von der ganzen Geschichte hältst.
Ja, ich habe eine klare Meinung dazu und das wäre jetzt aber podcastfüllend, das wollen wir lassen. Also du hast ja was total Gutes und Richtiges gesagt. Ausspucken versus Anspucken, ne? Also Carter fliegt mit unsportsmanlike Contact vom Feld. Ich habe so gedacht und dann auch gelesen, okay, spuckt der jetzt den Quarterback der Dallas Cowboys an oder wen spuckt er eigentlich alles an? Und mein Gefühl war dann so, okay, der spuckt auch so ein bisschen auf die eigene Organisation, denn auch ganz gut analysiert in der Live-Berichterstattung der Kollegen aus den USA, der wird ja gedoubleteamt. Und dadurch, dass er sich rausnimmt mit dieser, was auch immer oder wie auch immer du diese Aktion nennen darfst, dadurch, dass er sich rausnimmt, stellt er so den Spielverlauf auf den Kopf. Und darüber war ich schon so ein bisschen ungehalten innerlich und habe gedacht, ja, Junge, du bist Profi, lass es sein. Da musst du einfach schlauer sein. Und ich finde, ausspucken versus anspucken sagt eine ganze Menge aus. Und ja, es gibt vielleicht einen Beast-Mode-Schalter bei Jalen Carter, aber da muss die Organisation es auch einfach schaffen, diesen Beast-Mode-Schalter im Griff zu haben, weil du einfach den Spielverlauf auf den Kopf stellst mit dieser wirklich dummen Aktion, ja, und damit deinem Team und der Organisation schadest. So, ich finde, er ist jetzt noch glimpflich davongekommen, muss man ja sagen. Viel Geld, aber dass er diese Sperre dann so abgesessen hat, das ist ja noch ganz viel Glück. Also ich fand es einfach, Junge, reiß dich zusammen, bist Profi, da musst du einfach schlauer sein.
Ja, ich glaube, das passt oder fasst es sehr, sehr gut zusammen, schlauer sein. Das war einfach unglaublich dämlich. Das geht auch gar nicht, ist auch nicht zu entschuldigen. Du hast gesagt, also man spuckt keine Menschen an, Punkt 1, das sollte eh
Ja.
selbstverständlich sein. Und es ist auch nicht zu entschuldigen gegenüber seinem Team, weil das hast du auch gesagt. Du hast dementsprechend deine Defense massiv geschwächt. Und die beiden, und das haben sie zum Glück getan, die dann eben absteppen mussten, waren eben Jordan Davis und Mauro Ojomo, die 89% der Snaps spielen mussten. Also die beiden, glaube glaube ich, werden sich danach auch schön mal von Jalen Carter zum Essen einladen lassen. Also das war schon für die beiden natürlich eine absolute Herkulesaufgabe. Da Dak Prescott, der ja, ich meine, wir machen es ja manchmal auch ein bisschen lustig, weil er der bestbezahlte Quarterback ist, aber er ist definitiv ein Top-10-Quarterback, dann eben zu bändigen. Und Jordan Davis, und vielleicht das auch als kleine Anekdote mal nebenbei, hat bislang, sein Maximum war 68 Snaps gespielt. Diesmal waren es, wie erwähnt, 89 Snaps. Also der gute Mann musste mal richtig liefern und hat das auch getan mit 6 Tackles, mehrere Pressures, eine Pass Deflection. Also Jordan Davis hat wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht, sehr, sehr stark. Auch Moro Ojomo ein gutes Spiel gemacht. Zum Glück haben die beiden, waren die beiden konditionell gut drauf, sonst wäre es, glaube ich, richtig bitter geworden.
Ja.
Aber ja, ich habe auch einen ganz lustigen Kommentar gelesen in den USA, und zwar haben ja die Eagles jetzt on top auf die Geldstrafe der NFL darauf verzichtet, Jalen Carter nochmal disziplinarisch zu bestrafen mit einer Geldstrafe oder mit was anderem. Ich denke mal, wird sicher das Team zum Essen einladen dürfen oder ähnliches. Aber hab gelesen in diesem lustigen Kommentar, naja, Howie Roseman hat vielleicht jetzt sozusagen nicht diese Fein gesetzt, aber er hat sich das definitiv in sein dickes Notizbuch gemacht für die anstehende Vertragsverlängerung, um Jalen Carter da nochmal darauf hinzuweisen, dass er damals ihn nicht extra gefeint hat. Fand ich ganz witzig, weil da ist ja auch bald der neue Vertrag anstehend, und hoffen wir, dass er daraus lernt. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, jetzt beim Super Bowl Rematch, sprechen wir später auch noch mal ganz kurz drüber als kleinen Preview, gegen die Chiefs wieder da zu sein, weil da ist natürlich auch diese legendäre Szene jedem von uns noch im Hinterkopf, wo er dann quasi, wo Jalen Carter dann Patrick Mahomes quasi tackelt und die dann auch mit der Hand so am Gesichtsgitter noch oben trifft, wo natürlich auch die Chiefs-Fan-Flagge gefordert haben. Aber am Ende, es wollen ja alle dieses Rematch sehen, und ich will jetzt der NFL nichts unterstellen, aber ich glaube, für die NFL ist es auch nicht ganz so schlecht, dass Jalen Carter bei diesem Spiel dabei ist.
Das stimmt. Ich möchte trotzdem noch zwei Sachen sagen, weil du gerade angesprochen hast, dass er hoffentlich aus diesem Fehler lernt. Leider haben ja die letzten Jahre, muss man sagen, gezeigt, dass er offenbar nicht aus diesen Fehlern lernt, was ich zumindest mal bedenklich finde. Eins. Und Nummer zwei, mich hat auch maximal getriggert, dass er mit Big Dom vom Feld geht nach dieser Ejection und lacht. Und das mag auch so ein ungläubiges Lächeln gewesen sein, das ist ja jetzt viel Interpretationsraum in dem Ding, aber weißt du, da gehst du auch nicht lächelnd vom Feld, wenn sowas passiert. Also du merkst, ich bin dann noch sehr unter Strom.
Ja, das verstehe ich auch und ist auch völlig zu Recht. Aber ich meine, auch nach all dem, was ich aus Philadelphia höre, wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Und ich sage es mal jetzt ein bisschen hart, aber de facto scheint es so zu sein. Jalen Carter ist ein Psycho. Ja, also das klingt jetzt sehr hart, aber ich habe es immer versucht, höflich zu umschreiben, auch mit diesem Beast Mode und Crazy. Jalen Carter ist ein Psycho. Jeder dort auch in der Organisation sagt, wenn er lacht, dann muss man immer aufpassen, weil dann ist wieder irgendwas in seinem Kopf nicht ganz in Ordnung. Der Typ ist wirklich crazy, und wir haben alle schon gesehen, dass in der NFL durchaus ein paar verrückte Jungs rumhüpfen. Jalen Carter ist definitiv einer davon, und die Eagles, glaube ich, und das war ja, ich meine, deswegen brauchen wir uns auch nichts vormachen, ist es ja auch einer der Gründe gewesen, warum Jalen Carter überhaupt zu den Eagles gefallen ist. Natürlich gab es da Character Concerns und haben viele die Finger von gelassen, und die Eagles kriegen ihn auch bislang ja an sich gut in den Griff, bis jetzt auf solche Geschichten wieder, auch mit Big Dom, der natürlich da wahrscheinlich einer der wenigen ist, der wirklich einen Einfluss auf ihn hat. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Jalen Carter ist ein Psycho, das auch jetzt mal für alle Fans da draußen, die sich, ich mag ihn als Spieler auch, ein Jalen Carter Trikot gekauft haben. Macht euch keine Illusionen. Der Typ ist crazy, aber wenn das gesteuert wird und wenn die Eagles das in den Griff bekommen, und vor allem wenn er das selber in den Griff bekommt, dann hast du damit natürlich ein absolutes Biest in der D-Line, was du brauchst in der NFL. Also von daher, das ist sozusagen, das kaufst du dir ein, oder das hast du dir eingekauft mit dem Draft von Jalen Carter.
Und damit haben wir den Folgentitel für diese Episode: Jalen Carter ist ein Psycho. Die haben das bei den Eagles mit dem Lachen, ne? Jalen Hurts, wenn der lacht, ist ja auch eher selten.
Ja, das stimmt, aber der ist nicht Psycho.
Zum Glück. Nee, der hat andere Qualitäten, über die wir gleich sprechen. Lass uns ins Spiel reingehen. Erstes Play haben wir jetzt, glaube ich, abgefrühstückt mit BVS dann. Mit der gerissenen Patellasehne raus für die Saison. Und dann gibt es ein großes Thema, was alle Eagles-Fans dann auch beschäftigt hat vorher und auch in dieser Woche, die ja die sogenannte Overreactions-Woche ist, komme ich gleich auch noch dazu. Adoree Jackson, Cornerback, mit gleich zwei schlechten Plays Das war klar, dass sie Adoree Jackson attackieren. Das haben wir auch in der letzten Folge angesprochen. Lange Bälle immer wieder auf CeeDee Lamb, der ein gutes Spiel gemacht hat. Und gleich im nächsten Play dann zu Beginn des Spiels Defensive Pass Interference von Adoree Jackson führt zum Touchdown, zum 7-0. Ja, großes Thema, Tim. Ne? Ich habe dazu noch gelesen gestern, dass die Eagles Veteran Free Agent Slot Corner Mike Hilton, der war zuletzt bei den Cincinnati Bengals, zu einem Workout eingeladen haben. So, jetzt können wir viel interpretieren. Das könnte nämlich bedeuten, dass Vic Fangio jetzt doch die Idee hat, Cooper DeJean als Outside Corner spielen zu lassen. Wäre das eine gute Idee? Ich glaube, er hat es allerdings in einer Pressekonferenz schon widerlegt.
Also erstmal anzufangen, Adoree Jackson hatte ein katastrophales Spiel, Adoree Jackson, also das war wirklich, also wie oft er irgendwie zu weit off Coverage stand, dann sich einen, ja, mehr oder weniger hat vorführen lassen, also das war nicht schön anzusehen, hat mich auch schockiert, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er so ein Breakout bei den Eagles haben wird, das war zumindest im ersten Spiel nicht der Fall, wir sollten jetzt nicht abschreiben, aber das war auf jeden Fall katastrophal, wurde dann ja auch ersetzt durch Bennett und jetzt komme ich nämlich dadurch zu deiner Frage, also ich fand, Bennett hat das ganz okay gemacht, ich glaube, es würde nicht schaden, wenn du dir noch einen Corner reinholen würdest, ich meine, die Chance hat man letztlich ich meine, man hat viel von Kyle Ringo gehalten. Ich glaube, das kann man jetzt auch mal sagen. Das tritt offensichtlich nicht ein oder hat nicht die Erwartung erfüllt. Ja. Also davon scheint man sich verabschieden zu müssen, Howie. Und da muss man sagen, er macht ja so gut wie alles richtig, 99%. Da hat er jetzt leider wahrscheinlich in der Einschätzung gemeinsam mit dem Trainer und Coaching-Team ein bisschen daneben gelegen, dass Kyle Ringo eben einspringen kann und dann eben so als zweiter Outside-Corner dann eben hier in die Bresche springen kann. Weil Adoree Jackson war es nicht. Bennett hat es okay gemacht. Und jetzt wirklich konkret auf deine Frage einzugehen, also ich persönlich, ich bin natürlich logischerweise kein Defensive Coordinator und auch kein Defense Brain, so wie Fangio und seine Kollegen, aber ich würde eine Schwäche nicht dadurch beseitigen, dass ich eine andere Stärke verschiebe, weil Cooper DeJean ist ein extrem guter Slot-Cornerback und das sind die Eagles überragend aufgestellt und ich weiß jetzt nicht, ob es so smart wäre, Cooper DeJean auf Outside zu stellen, da ist er vielleicht auch gut, aber nicht mehr so outstanding, wie er das als Slot-Corner ist. Und hast du vielleicht auf Slot-Corner keinen mehr. Also ich, wenn du jetzt mich persönlich fragst, Stand heute, ich würde in das Spiel gegen die Chiefs gehen, zumal bei denen fehlen ja auch ihre zwei besten Wide Receiver. Jetzt haben wir schon ein bisschen den Outlook ja immer mit drin, aber so sei es. Würde ich, glaube ich, weiter Cooper DeJean im Slot lassen. Ich würde Bennett nochmal da starten. Und vielleicht findest du ja da draußen auf dem Free-Agent-Markt noch jemanden. Ich wäre jetzt kein großer Fan davon. Ich weiß nicht, Flo, siehst du es anders?
Ich sehe es genauso und vielleicht noch ein kleiner Zusatz zu dem Chiefs-Spiel, wo wir schon dabei sind. Patrick Mahomes und die tiefen Bälle, ein Riesenthema. Insofern jetzt vielleicht nicht überreagieren in der Overreactions Week und Cooper DeJean auf Outside stellen. Ich glaube, damit machst du das nächste Problem auf. Möglicherweise bin ich total bei dir. Die Eagles antworten relativ souverän, was mich positiv überrascht hat, denn du bist ja schon sehr holprig in dieses Spiel reingekommen. Touchdown Jalen Hurts, 7-7. Dann hat Dallas den nächsten Drive. Da gibt es die nächste Pass-Interference, dieses Mal von Quinion Mitchell. Ohnehin Flaggen ein relativ großes Thema, weil sie dafür sorgen, dass die Cowboys dann, glaube ich, an der 11 stehen. Touchdown mit einem Inside-Run, eben weil es funktioniert. Komisch, Jalen Carter ist nicht dabei, 14-7. So, jetzt aber die offensive Seite des Balles bei den Eagles. Kevin Petullo, finde ich, hat vor allem dann in der ersten Halbzeit einen echt guten Job gemacht. Ich mochte die Mischung so beim Playcalling. Dallas Goedert war super eingebunden. Und was mir noch aufgefallen ist, und auch das hat ja so mit der Zusammenarbeit mit dem OC zu tun und muss es ja insgesamt, Jalen Hurts, der wirkt einfach so ruhig. Also noch ruhiger als letztes Jahr, was ich total cool fand. Da gibt es bei Drittem und Fünf, ich glaube von der 25, diesen Ultra-Scramble von Jalen Hurts für ein neues First Down. Der rettet halt diesen Drive, läuft ihn selbst rein aus 15. Total die One-Man-Show an der Stelle. 5 Carries, 43 Yards, 2 Touchdowns, 14-14. Jetzt nur die Frage dazu, kann ein einzelner Spieler das Woche für Woche abrufen, also mit der Souveränität wirkt es ja fast so, aber das ganze Team damit auf den Schultern zu tragen oder die Last des ganzen Teams, das wird unmöglich sein. Also einmal Patulo und einmal Jalen Hurts ganz kurz, Tim.
Ja, fangen wir mal mit Jalen Hurts an. Er hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, genau wie du es gerade gesagt hast. Auch im Stadion war es so, also Jalen Hurts hat ja 40% Dropbacks gehabt, ne? Also ist ja gescrambled ohne Ende. Ist aber natürlich auch ein Zeichen, da kommen wir später sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, mit Blick auf eine bestimmte Personalie, dass das Passing-Game in Summe etwas gestockt hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass Jalen Hurts da zum Teil wild umher scramblen musste. Er hat das überragend gemacht. Da gab es die eine oder andere Situation, wo er dann eben auch zum First Down gelaufen ist, als kein Passempfänger frei war. Er hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Im Übrigen, das werden vielleicht ein paar von euch gesehen haben, und er wurde natürlich auch groß eingeblendet, war ja sein, vielleicht kann man schon sagen, neuer Mentor, Michael Jordan, auch im Stadion.
Ja.
Es sind ja viele Bilder auch in der Offseason rumgegangen, dass Jalen Hurts sich diverse Mal mit ihm getroffen hat. Sicherlich auch toll zu sehen und sicherlich auf keinen Fall schädlich, wenn er sich vom GOAT des Basketballs da den einen oder anderen Tipp abholt. Also Jalen Hurts ist absolut season ready. Das war eine Weltklasse-Leistung. Klar, als Quarterback muss er das Team auch ein Stück weit auf seinen Schultern tragen und ich glaube, das wird er auch. Jalen Hurts hat uns bisher noch keiner Saison enttäuscht und das wird er sicherlich auch diesmal. Ich bin ja ein großer Believer, wie ihr wisst, aber mittlerweile sollten das hoffentlich alle sein, außer diverse Experten in den USA, die es immer noch nicht verstanden haben, aber ich glaube, die machen das auch eher aus Rage-Baiting-Gründen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Patulo. Also ich glaube, und da braucht man sich auch nichts vormachen, wir können ja gleich auch nochmal kurz über die Defense sprechen, dass für ein Week-One-Game natürlich noch ordentlich Sand im Getriebe war. Fangen wir, wie gesagt, erstmal bei der Offense an. Wir haben es gerade gesagt, das Passing-Game hat gestockt. Vielleicht nehmen wir es jetzt doch mal schon mal vorne mit rein. AJ Brown hat im gesamten Spiel nur ein Target erhalten. Ne? Das war 1:51 vor Schluss. Das heißt, ihm hat man nicht wirklich ins Spiel kriegen können. Devontae Smith ebenfalls kaum spielt. Aber dafür hast du wunderbar schon gesagt, Dallas Goedert ist einfach, und das haben wir auch letzte Woche im Preview schon gesagt,
so verlässlich.
Ja, er ist einfach immer da und vor allen Dingen ist er halt eine Bank. Den kannst du mal anwerfen. Im Übrigen auch, kleine Side-Story, wie auch eben ein Zach Ertz, der bei Washington schon wieder einen Touchdown gefangen hat mit gefühlt 48 Jahren.
Ey, aber der sah so ein bisschen Deadbot-mäßig aus. Hat der zugelegt? Also ich fand... Also Zach Ertz ist irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber der Typ ist ja auch unkaputtbar. Ich meine, der spielt immer noch Football, ja. Die Eagles haben ihn damals gehen lassen, weil es hieß, naja, da geht nichts mehr. Aber nee, und so ein Tight End brauchst du. Und das hat Dallas gerade überragend gemacht. Und warum hat die Offense noch funktioniert? Du hast gesagt, Hauptgrund war definitiv Jalen Hurts und seine Scrambles. Aber dann eben auch ein Saquon Barkley. Und was bei Saquon nicht funktioniert hat, waren die Inside Runs. Die haben überhaupt nicht funktioniert, um ehrlich zu sein. Da hat er auch nur 3,3 Yards pro Lauf gemacht. Aber wenn es dann über die Outside ging und vor allen Dingen auch Pässe in die Flat, das heißt, Saquon Barkley ist das ein oder andere Mal hier auch wirklich als Passempfänger in Erscheinung getreten. Und das fand ich ganz cool, dass man da gesehen hat, da gibt es einen Gameplan für. Aber in Summe das Passing-Game, da muss schon noch was kommen. Würde ich jetzt aber auch, obwohl Overreaction Week ist, nicht allzu hoch aufhängen. Da gab es auch das ein oder andere Team, wo ebenfalls was im Argen liegt. Plus die Eagles haben gewonnen. Aber offensiv war das noch nicht ganz rund. Weil Jalen Hurts im Übrigen auch, wie Dak Prescott, in dem ganzen Spiel keinen einzigen Passing-Touchdown geworfen haben. Schon bemerkenswert.
Ja, schon bemerkenswert. Und noch zum Passing-Game. Es gab, glaube ich, dann im nächsten oder übernächsten Drive der Eagles, gab es den ersten langen Ball überhaupt im Spiel durch die Luft auf Jahan Dotson. Gut gemacht, 51 Yards. Ne? Das war der erste über 8 Yards zu diesem Zeitpunkt. Da stand es 17-14 für die Cowboys. Die hatten zwischenzeitlich ein Field Goal gemacht, sind aber auch erst in Field Goal Range gekommen, weil es dieses Taunting-Ding gegen Nolan Smith gab. Auch da Beast Mode Schalter wahrscheinlich, Tim, wirst du sagen, ne? Ist halt so. Geiles Play und dann Taunting, kriegst halt 15. Nicht so gut. Aber dann der Drive, der in einem Touchdown von Saquon Barkley endet, 8 Plays, 81 Yards, 1:43 auf der Uhr, 21-17. Richtig gut. Dann lassen die aber tatsächlich nochmal ein Field Goal zu. Dann ist Halbzeit. Und die Cowboys haben in 4 Drives 4-mal gescored. Ich glaube schon, 21-20 dann also zur Halbzeit. Ich glaube schon eben, weil du viele Flaggen hattest mit Unsportsmanlike, mit Taunting, Roughing the Passer, Pass Interference und so weiter und so weiter. Wie war die Stimmung in der Halbzeit so im Link? Knappes Spiel?
Ja, also die Stimmung zu Beginn war, das haben wir übrigens noch gar nicht angesprochen, zu Beginn war unfassbar. Also der ganze Tag, natürlich Saisoneröffnung, ich hatte es letztes Mal ja schon gesagt, ist ja komplett Feiertag in Philadelphia. Die Leute haben ja mehr als 24 Stunden vorher zum Teil schon angefangen mit dem Tailgating, um sich die besten Parkplätze zu sichern. Da kannst du dir vorstellen, dass das ein oder andere Bierchen geflossen ist bei den Kollegen dort. Das war schon eine absolut wilde, sehr faire, aber auch, muss man fairerweise sagen. Also da waren einige Cowboys-Fans unterwegs. Ich habe jetzt keine einzige Szene mitbekommen. Na klar, es gab viele Sprüche auf jeden Fall, aber nichts darüber hinaus. Und das so soll es ja auch sein. Die Stimmung war unfassbar. Vor allen Dingen natürlich, als erstmal Flo, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Voice to
Jetzt
man.
rollen wir das ganze Ding nochmal vor Anpfiff auf. Also Boyz II Men war doch überragend, oder?
Ja, vor allem, ich hau das jetzt hier raus im Podcast. Es hören zwar ein paar Leute, aber ist mir egal. Ich bin ein riesen Boyz II Men Fan. Ich war auch
Ist doch
schon
nichts
auf.
Schlimmes.
Nee, ich war auch schon auf einem Konzert von denen und so. Also, das ist ja so, ich bin so ein bisschen mit denen groß geworden. Ich bin Hip-Hop, R&B-Kind und so. Hatte noch diese Coolie High Harmony, die erste Platte von Boyz II Men, wirklich auf Platte. Und feier die, seitdem ich denken kann. Und die singen die Hymne ja immer mal wieder und sie singen sie immer gleich. Das heißt, ich kannte die Version der Hymne schon. Aber es ist immer Gänsehaut und das sind Philly-Jungs. Also Traum, Traum. Und ich war so neidisch, dass du da stehst, hoffentlich mit Gänsehaut.
Ja, auf jeden Fall. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Also es war unglaublich schön, diese Hymne. Dann natürlich fliegt der Adler durchs Stadion. Das machen die Eagles ja auch seit einem Jahr. Und nee, 1,5 Jahren schon. Also auch mega, mega, mega cool. Ja, und dann natürlich zum Thema Stimmung. Die ist natürlich explodiert, als das Super Bowl-Banner enthüllt wurde. Und
Das kam im Fernsehen gar nicht so rüber, tatsächlich.
ja, okay. Also das war richtig cool. Und das Banner hing, es war quasi abgehangen mit einem schwarzen Banner. Und dann beim großen Feuerwerk wurde dann quasi dann das Banner, das schwarze Banner abgezogen und man hat dann das Super Bowl Banner im neuen Glanze erstrahlen sehen. Das war natürlich schon auch super cool. Man hat leider nicht Jerry Jones finden können, offensichtlich für die Einblendung auf dem Riesenscreen. Das war ein bisschen schade, aber ich habe es vermutet, dass er sich da irgendwo wahrscheinlich auf der Toilette versteckt für diesen Zeitpunkt. Im Übrigen, ja auch, du hast ja auch schon gesagt, in der Tat war es dann so, in der letzten Folge hattest du es erwähnt, dass das Team ja auch in der Kabine geblieben ist, weil ja auch Nick Sirianni, auch ganz interessant, habe ich vor Ort dann auch in Philadelphia erfahren, hat sich in der Offseason mit ganz, ganz vielen erfahrenen alten Coaches getroffen, auch mit alten Spielern, unter anderem saß er mit Peyton Manning ja auch zusammen. Und alle haben ihm gesagt, du musst dieses Thema Super Bowl-Sieg so schnell wie möglich abhaken und du
Ja.
musst es aus den Köpfen der Spieler rauskriegen, was dann dazu geführt hat, dass, um halt die Leute hungrig zu halten, dass dann eben das komplette Team und Coaching-Staff dann eben halt auch nicht auf dem Feld war, als es enthüllt wurde. Also von daher Stimmung am Kochen und die Stimmung war dann erstmal sehr gedämpft und sehr überrascht, weil jeder dachte
Ja.
ja auch, inklusive mir, ich habe ja gesagt, die Eagles gewinnen das Ding mit 2 Touchdowns Vorsprung, dass die Eagles da die Cowboys plattwalzen werden. Ja, und dann führt Dak Prescott die relativ nonchalant irgendwie über das Feld runter zum Touchdown und dachte so, oh, was ist denn da los? Und du hast gesagt, jeder andere Spielzug danach hat eben dann auch mit Punkten geendet.
Ja, 4 Drives, 4 Scores.
Das war überraschend. Die Stimmung war immer noch unfassbar gut. Es gab ja dann auch noch ein paar sehr, sehr spannende Szenen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Von daher Stimmung überragend, angespannt, überrascht über die Leistung der Cowboys, die dann doch besser war, als man sie vermutet. Aber klar, wenn du gegen den Erzrivalen spielst, dann lässt du dich da nicht abschlachten. Deswegen, die Stimmung war richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht, es hat richtig Bock gemacht. Ja, und die zweite, ja, und plus, natürlich, wir haben es eben schon angedeutet, die Defense der Eagles war eben nicht gut, weil wenn du gegen diese Cowboys eben halt dann auch in jedem Drive dann halt auch Scores kassierst, dann zeigt das auch, dass Vic Fangio eine Hausaufgaben vor sich hat, die er aber in der Halbzeit zum Teil wohl schon erledigt hat.
Ja, bis auf ein Play, über das ich mit dir sprechen möchte, aus der zweiten Halbzeit vor dieser großen Gewitterunterbrechung, wird ja auch ein Thema sein. Da gibt es dieses, also erstmal gibt es das Field Goal von Jake Elliott aus 58. Da war ich so puh. Ich war sowieso so puh in diesem Spiel. Immer wieder so, boah, zum Glück, zum Glück. Also ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Da gab es auf jeden Fall, die Cowboys haben den Ball
Ja, aber du willst
dritten.
doch mir nicht ernsthaft erzählen, Flo, dass du an Jake Elliott gezweifelt hast.
Nein, ich zweifle nie an Jack Elliott. Seitdem ich dich kenne, zweifle ich überhaupt nicht an
58 Jack Yards bei Wind, das muss man auch sagen. Es war ja, nicht Hammer. Windstill, haben wir auch gesehen danach mit dem Gewitter, was dann ja quasi am Kommen war. Also ja. Das war unfassbar gut und von daher, Jake is back.
Jake the Make. Übrigens, Goddard auch wieder, ne? Gleich zu Beginn der Halbzeit, 2 Catches, die brauchen einfach diesen Tight End. Und du hast es vorhin auch kurz angesprochen, AJ Dillon war dann drin, weil Will Shipley verletzt ist. Ja, also gut, dass Tank Bigsby da ist, erstmal. So viel dazu. Aber zurück zu diesem Play. 3rd and 22. Die Eagles mit einer 3er Defensive Front, Pass in die Endzone und die nächste Flagge, Reed Blankenship mit Unnecessary Roughness. Wie hast du dieses Play erlebt im Stadion? Da hat's gescheppert, oder?
Ich saß ja direkt dahinter. Ich saß quasi an der Ecke der Endzone. Super geile Plätze. Und das war genau vor uns. Ich mit inklusive 69.900 anderen in dem Stadion sind halt komplett ausgerastet, weil. Also ganz ehrlich, was soll Reed Blankenship da machen?
Ja, das ist genau die Frage, die man stellen muss.
Also das war ein unfassbar, ich meine, das hat den Touchdown gerettet, beziehungsweise verhindert in dem Sinne. Es war ein unfassbar geile Aktion von Blankenship. Er geht nicht irgendwie extra auf den Kopf oder anderes, sondern er geht nur Richtung Ball, trifft natürlich den Receiver und kriegt dann die Flagge. Also das ist einfach auf Deutsch gesagt eine, sorry for my French, eine beschissene Regel der NFL. Also sie soll sich mal weniger Gedanken machen, ob man den Tuschbusch verbieten soll, als mal dieses Thema zu lösen, was sie seit Jahren nicht im Griff haben. Weil wie willst du denn Verteidiger spielen in der NFL, wenn sowas eine Flagge kostet? Also von daher richtig, richtig bitter, weil es war ein super geiles Play von Blankenship. Und die Stimmung sozusagen ist dann schon ins Negative hochgekocht, aber sollte danach ja direkt wieder komplett nochmal explodieren im positiven Sinne. Aber lass uns bei diesem Play bleiben. Das fand ich einfach laut Regel wahrscheinlich korrekte Entscheidung, aber die Regel ist einfach Schrott.
Ja, die Regel ist einfach Schrott. Und es ist die ständige Diskussion aus, was soll er denn machen versus welche Konsequenz bringt seine Handlung dann mit sich. Ne? Und dann ist es laut Regelwerk eben eine Strafe.
Ja, machst du nichts? Ja, genau. Ich meine, was ist dann aber sozusagen die Erwartungshaltung der NFL? Weil offensichtlich ist ja ein illegales Play. So, das heißt, will die NFL, dass dann in so einem Fall einfach der Wide Receiver den Ball fängt für einen Touchdown? Also das macht halt keinen Sinn.
Ja. Ja, also vielleicht nimmt die NFL auch einfach diese Strafen in Kauf, weil sie natürlich dann eben auch für Diskussionen anregen, genauso wie sie sich drüber freut, dass Jalen Carter am Wochenende gegen die Chiefs spielen kann, möglicherweise. Also da müsste man mal Mäuschen spielen, was uns leider nicht vergönnt ist. So, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also harter Hit auf jeden Fall. So als Footballer feierst du das wahrscheinlich erstmal und denkst, yo, schönes Play. Jalen Ramsey, wer den Tackle gesehen hat, spielentscheidend, das ist einfach schulmäßig, ne? Also einfach großartig getackelt. So, also solche Hits lieben wir, finden wir erstmal gut, dass da jetzt die Flagge fliegt, fand Tim und die anderen Zuschauenden im Link fanden sie nicht so gut, aber es gab dann im Anschluss ja direkt den ersten Turnover des Spiels. Quinion Mitchell hat den Ball gesichert nach einem Fumble. Ja, da war ich dann so nochmal puh zum Glück und dann wurde das Spiel eben unterbrochen wegen dieses Gewitters. 1:05. Was hast du da gemacht?
Ja, also erstmal, bevor wir auf meine Zeitvertreib kommen in der Gewitterpause, müssen wir natürlich auch Ehre, wem Ehre gebührt, natürlich die Ehre geben erstmal auch für den Forced Fumble, ne? Also
Byron Young.
Ja, das war, was Byron Young?
Oder wer war's? Ich weiß es nicht.
Nee, es war Jihad Campbell nämlich.
Ah, okay, müssen wir noch mal gucken.
Mhm. Ja, weil, also da ist das komplette Stadion wirklich explodiert. Also ich war jetzt ja schon ein paar Mal im Link, ich habe es selten so laut erlebt, weil du hast ja vorher diesen riesen Aufreger mit Blankenship, wo du eben diese Flagge kriegst und denkst so, okay, jetzt kriegst du safe halt irgendwie den Touchdown, kassierst du jetzt, anstelle, dass du halt irgendwie schön das verhindert hast. Und dann direkt danach hast du eben diesen Forced Fumble und die Recovery. Das Stadion ist explodiert. Es war so laut, das war unfassbar. Dann in dem Zuge, wo dann dann natürlich dann wieder die Offense aufs Spielfeld kam, wurde dann noch so, ich weiß gar nicht, was sie gespielt haben, aber kam dann noch so krasse Partymusik dann im Stadion. Also das Stadion ist komplett explodiert und dann war halt diese leider auch berechtigt, muss man sagen, diese Gewitterunterbrechung, die, dann komme ich gleich darauf, was ich in der Zeit gemacht habe, aber die dann der Stimmung erstmal komplett den Stecker gezogen hat.
Glaube ich.
Weil es war ja, also es war wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, also vielleicht, wenn ihr es gesehen habt, so ein bisschen, aber im Stadion, diese Stimmung war unfassbar krass. Also ich habe dort noch nie so eine Stimmung gesehen und das war ja gefühlt auch so dieser potenzielle Game Changer, mit dem die Eagles dann dieses Ding gewinnen werden, was sie dann ja auch zum Glück getan haben. Aber dann hieß es, okay, alles klar, Gewitterwarnung, bitte alle die Plätze verlassen, und sucht euch irgendwie einen Unterschlupf. Das Gewitter selber ist dann zum Glück am Link vorbeigezogen, so über die Stadt hinweg. Man hat es aber überall blitzen sehen, also von daher, das war schon gerechtfertigt. Da geht dann Sicherheit vor. Und ich bin dann in den überdachten Bereich reingegangen. Wir haben uns dann hingesetzt, mein Bruder und ich haben noch ein Bier getrunken, ein bisschen gequatscht. Es war erst auch mal gar nicht wirklich abzusehen, wann das weitergeht. Geht, weil diese Gewitterfront war wirklich riesig. Es sind ja ein paar Spiele unterbrochen worden, auch am Wochenende, auch beim College Football. Und es ist gerade so eine Phase halt, gerade an der East Coast, wo du das halt gerne mal hast. Und dann sind auch tatsächlich, und das war das Verrückte, also es hat ja wirklich dann auch sehr, sehr stark geschüttet und es war wirklich komplett unklar. Und wir wissen ja auch, die Eagles-Fans kommen jetzt zum Teil auch aus New Jersey und von weiter weg, sind auch, und das ist mir wiederum unerklärlich an der amerikanischen Sportkultur, sind tatsächlich, ich will jetzt, ich nenne es einfach mal eine Zahl, man hat zumindest ein paar leere Plätze gesehen. Ich würde mal sagen, von den 70.000 sind vielleicht bestimmt so 5.000 dann auch gegangen. Bei einem
Wahnsinn.
One-Position-Game im Season-Opener. Völlig verrückt. Klar, die wussten
Im
vielleicht nicht.
Bills-Game sind ja auch ein paar gegangen.
Genau, das war noch dümmer. Also ich werde es nicht verstehen. Klar, vielleicht entweder mussten sie am Freitag arbeiten oder sie wussten nicht, ob es überhaupt weitergeht oder. Ich weiß es nicht, aber das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Naja, auf jeden Fall hat es dann irgendwann hat es dann ein bisschen nur noch getröpfelt, und dann hieß es auch, okay, alles klar, das Spiel geht dann um 11:30 Ortszeit, also war auch schon, wie gesagt, fast Mitternacht, geht es dann weiter. Dann haben sich natürlich die Teams erstmal warm gemacht und dann muss es alles wieder loslaufen. Ja, und dann war das wirklich, also die Leute mussten dann erstmal wieder reinkommen, mussten erstmal wieder den Vibe kriegen, weil weder bei einem Kickoff, also da hast du ja vorher auch, wird schon alles angeheizt, alle warten, dass es losgeht, dann die Stimmung war am Siedepunkt, dann wird es unterbrochen, so, und dann geht's halt einfach los. Und das war irgendwie ein bisschen strange. Und ja, wie wir dann ja erfahren durften, sind dann ja auch nach der Unterbrechung gar keine Punkte mehr gefallen.
Ja, es war wild.
Es war irgendwie eigenartig. Es waren zwei komplett unterschiedliche Spiele.
Ja, eigenartig in Halbzeit 2, einzigartig in Halbzeit 1, ich will das nochmal aufgreifen, und 2, Jahaad Campbell, der ist ja super hoch gegradet auch von PFF, also war wirklich einer der besten, dann Rookie-Linebacker sowieso, aber hat ein großartiges Spiel gemacht, einen super Einstand. Also gut gemacht, auch wenn er den Fumble da rausgehauen hat, umso besser, oder Fumble forciert hat.
Vielleicht noch
So.
kurze Ergänzung
Ja.
für seinen kongenialen Nebenspieler, nämlich Zach Bourne. Auch den müssen wir mal loben. Also ich glaube,
Oh,
da
dieser
wollte ich gerade
Hustle,
sagen,
Alter,
den dürfen wir nicht
das war so
vergessen.
geil. Ja. Wie er auch noch 5-mal versucht, den Ball rauszuboxen, bevor er ihn
Ja,
tackelt.
genau. Also da siehst du so auch mal, wie schnell Zach Bourne eigentlich ist. Also das war
Ja.
wirklich krass. Und dann, genau, du hast es wunderschön gesagt gerade. Es ist ja nicht so, und ich meine, der Typ, also der Cowboy-Spieler war ja quasi kurz vor der Endzone, ne? Also das war ja
Ja.
wirklich, das wäre ein sicherer Touchdown gewesen.
Was Miles Sanders? Ich glaube, es war Miles Sanders.
Könnte sein. Das hat man im Stadion nicht so gut sehen können. Also das war ja genau die Aktion, wo danach dann auch das Blankenship-Ding kam. Derselbe Drive. Und wie er da hinterherläuft, und du weißt ja nie, ob du den Tackle ordentlich setzt, aber nicht, dass er sich nur darauf konzentriert, den Tackle zu setzen. Genau wie du sagst, versucht halt noch diesen Ball rauszuschlagen. Also das ist schon ein besonderer Spieler und wir können sehr happy sein, dass die Eagles ihm dann auch den wohlverdienten Vertrag gegeben haben. Also ich glaube, mit Jihad Campbell und Zach Bourne und dann kommt ja auch Nakobe Dean, den dürfen wir nicht vergessen wieder.
Ja.
Das sind die Eagles schon überragend aufgestellt auf Linebacker. Das ist schon klasse.
Ja, nicht so überragend war dann der Auftakt nach der Gewitterunterbrechung. Super zerfahren, ne? Paar Punts, paar Tush-Pushes. Gab diesen One-Hander von Saquon mit dem Stiff-Arm danach, das war richtig cool. Lane Dickerson musste runter, Brad Toth war dafür drin. Und der Unterschied vielleicht in dieser zweiten Halbzeit, jetzt auf der defensiven Seite, Vic Fangio hat viel mehr Druck gebracht, ne? Über die Linebacker zum Beispiel.
Ja, definitiv. Also du hast vor allen Dingen halt gemerkt, dass Dickerson raus war. Hoffen wir mal. Du merkst einfach nach der Knie-OP mit Rückenproblemen auch. Also
Ja.
er ist einfach noch verletzt, leider. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und wir müssen auf jeden Fall hoffen, dass er möglichst schnell wieder fit wird. Vielleicht sollte man ihn auch mal resten, weil am Ende ist entscheidend, dass er hoffentlich in den Playoffs dann wieder in voller Stärke unterwegs ist. Einfach ein absoluter Schlüsselspieler. Ja, also das. Vic Fangio, ich hatte es ja schon angedeutet, hat seine Hausaufgaben gemacht. Und das muss man auch sagen. Ein guter Coach erkennt, dass etwas nicht funktioniert, reagiert. Er hat ja dann auch nochmal die Chance gehabt, eben in dieser Wetterdelay Dinge umzustellen. Und diese Umstellungen haben funktioniert. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass, und das gehört leider in Anführungszeichen auch zur Wahrheit dazu, einer der Gründe, vielleicht sogar der Hauptgründe, wenn man ein bisschen ketzerisch unterwegs ist, warum die Eagles das Spiel gewonnen haben, ist, dass CeeDee Lamb vier Drops hatte.
Ja, wäre ich jetzt drauf zu sprechen
Ja,
gekommen.
dann würde ich es dir nicht vorwegnehmen, Flo. Also schieß los.
Nee, also du sprichst es ja an, ne? Also wenn hinten die Drops nicht passieren von CeeDee Lamb, sieht das Ding anders aus. Und ich habe eben das Puh-Spiel für mich ja angesprochen. Also das war dann das dritte Mal so richtig Puh, also dreimal Puh. Wenn er die Bälle fängt, dann, ja, dann verlierst du das Spiel möglicherweise.
Ja, wahrscheinlich. Definitiv. Also das war eine Umstellung. Vielleicht auch nochmal, wo wir gerade bei der Defense sind, wen wir auch nochmal durchaus positiv hervorheben können, auch in seinem allerersten NFL-Spiel überhaupt, ist Mukuba, ne? True Mukuba. Hat überraschend viele Snaps bekommen, nämlich 82%. Also der Junge scheint wirklich auch in der Offseason überzeugt zu haben, hat nur ein Target zugelassen, war sehr, sehr stark in der Coverage. Also da haben die Eagles offensichtlich auch in der zweiten Runde wieder mal ein Goldstückchen gefunden, einen Diamanten, der jetzt nur noch geschliffen werden muss. Das war sehr, sehr stark und von daher richtige Lösung gefunden. Am Ende waren ja eigentlich die Eagles ja wirklich wahrscheinlich nur die Drops entfernt davon, vielleicht einen weniger erfreulichen Auftakt zu haben. Sie
Absolut.
hatten mehr Strafen als Dallas, sie waren bei den Third Downs schlechter als Dallas, sie hatten weniger Yards als Dallas. Aber, und das sagt man ja auch immer wieder, in der wichtigsten, abgesehen natürlich vom Score, in der wichtigsten Statistik hat halt eben, die haben die Eagles halt eben gewonnen. Und das war eben halt die Anzahl der Turnovers. So, und da
Ja.
siehst du halt, dass auf dem Niveau das entscheidend ist.
Und sie haben AJ Brown und ich will den hier nochmal hochheben. Ich meine, wir haben noch 1,42 zu gehen. Da kriegt er sein erstes Target und seine erste Completion. Also in der Phase des Spiels, ich meine, da ist er auch Veteran und schon lange genug in der Liga. Aber da den Ball eben festzuhalten, der bringt dann 3. Danach gehen sie empty und Jalen läuft für den neuen ersten Versuch, Jalen Hurts. Und damit muss Dallas das letzte Timeout nehmen, ne? Damit ist das Spiel vorbei. Also den Ball da auch zu fangen und trotzdem irgendwie, weißt du, mit dieser Kinn-hoch-Mentalität, ey, ich krieg hier nur einen Ball, das Ding zu fangen, zu sichern und damit auch, ja, den Weg zu bahnen, um das Spiel, was sehr zerfahren war, zu gewinnen. AJ Brown, Hut ab.
Auf jeden Fall Hut ab. Ich glaube auch, dass so ein Super Bowl-Triumph sicherlich auch zur Gemütsberuhigung beiträgt bei ihm. Aber was wir jedes Mal gesehen haben letztes Jahr in Spielen, in denen er nicht die Anzahl an Receptions bekommen hat, die er gerne gehabt hätte, ist er danach im nächsten Spiel komplett explodiert. Also von daher glaube ich, können sich die Chiefs warm anziehen.
Ja, schöne Überleitung. Ich will trotzdem noch mal, wir sprechen ja gleich über das Chiefs-Spiel. Ich will trotzdem noch mal zusammenfassen. Also meine Überschrift ist so, wenn es um alles geht in diesem Spiel, gibst du Jalen Hurts den Ball. Das ist so meine Überschrift. Was ist deine? Oder habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich glaube, wir können uns sicher sein, dass die Eagles einen ganz hervorragenden MVP-like Quarterback haben. Das ist das Allerwichtigste. Die Eagles können sich ebenfalls darauf verlassen, dass, wenn es zählt, Dallas Goedert irgendwo schon eine Lücke findet, die du anwerfen kannst.
Sehr gut, ja.
Wir wissen auch, dass die Defenses der Gegner permanent auf AJ Brown und Devonta Smith schauen müssen, die jetzt überhaupt nicht zur Geltung getreten sind. Und trotzdem haben die Eagles das Spiel gewonnen, indem sie nämlich Lösung finden. Dotson wird es angesprochen, hat auch ein sehr
Ja.
gutes Spiel gemacht. Das sind eben halt genau diese Dinger, die du halt über diese mannschaftliche Geschlossenheit, die Eagles haben nach wie vor eins der besten und ausgeglichensten Roster, das musst du dann halt eben dadurch halt ausgleichen, weil das können halt viele andere Teams nicht, ne? Das halt so auszusteuern über andere Spieler. Und vielleicht auch das nochmal dazu. Defense haben wir, glaube ich, schon alles zugesagt. Da gibt es sicherlich noch das eine oder andere, was jetzt repariert werden muss vor dem Chiefs-Spiel. Aber wer absolut gerockt hat, und das haben wir noch nicht ausgiebig genug getan, abgesehen davon, dass ich natürlich logischerweise Jake Elliott loben musste, waren die Special Teams. Die haben nämlich, das Team von Michael Clay hat einen überragenden Job gemacht. Warum sage ich das? Weil die Cowboys sicherlich den besten Returner der ganzen Liga haben, nämlich All-Pro Cavonte Turpin. Den kennen wir auch noch von früher aus der European League of Football. Das ist einfach ein unglaublich guter Returner und der hat mal überhaupt nichts auf die Kette bekommen in diesem Spiel. Also die Eagles Special Teams wurden ja auch noch danach mal, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, wenn nicht, googelt's mal. Es gibt ja dann auch immer diese Locker-Room-Speeches und da wurde ja dann auch die Speech von Nick Sirianni gezeigt, was er danach gesagt hat. Und er hat ja auch nochmal ganz explizit Michael Clay und die Special Teams hervorgehoben. Die haben einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und von daher haben wir ein historisches Ereignis erleben dürfen. Wir hatten es, wenn ihr euch erinnern könnt, im Super Bowl schon gesagt. Flo und ich hatten das erste Spiel erlebt, in dem die Eagles auf eine 500er Bilanz gekommen sind, also quasi eine ausgeglichene Bilanz aus Siegen und Niederlagen. Und jetzt hatte ich das große Glück dabei zu sein, dass zum ersten Mal in der seit 1933 währenden Geschichte der Philadelphia Eagles die Eagles einen Winning Overall Record haben. Nämlich mit
Stark.
639 Siegen 640 Siegen jetzt, 639 Niederlagen und 27 Unentschieden.
Das mit diesem 24:20 gegen die Dallas Cowboys zu Beginn der Saison. Die, muss man auch sagen, echt eine Chance verpasst haben. Aber wir sind ja ein Eagles-Podcast zum Glück. Deswegen interessiert uns das nicht weiter an dieser Stelle. So, dann noch kurzer Ausblick auf das Chiefs-Spiel. Es ist das Super Bowl Rematch. Ob es wieder ein 40-22 gibt mit einer ähnlich starken Performance der Eagles, ist zumindest wünschenswert. Sind wir uns, glaube ich, einig. Die Chiefs werden ohne ihre Top-2-Receiver auf dem Feld stehen. Xavier Worthy hat sich ja die Schulter ausgekugelt gegen die Chargers. Wobei eigentlich hat Travis Kelce ihm die Schulter ausgekugelt, ne? Friendly
Ja, so
Fire.
ist es.
Ja, Rashee Rice ist ja gesperrt. Und es ist eben diese Overreactions-Woche in der NFL. Da hörst du jetzt einfach viele Stimmen. Und auch ein paar, die sagen, die Chiefs sind durch und verpassen die Playoffs. Ja, sie haben schlecht ausgesehen gegen die Chargers, aber vielleicht sind die Chargers auch einfach ein richtig gutes Footballteam. Ist es gut oder schlecht, dass die Chiefs Spiel 1 verloren haben?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Die meisten Fans in den USA sagen, es ist schlecht, weil wenn du 0-2 gehst, dann sieht es ja rein statistisch gesehen schon nicht so toll aus mit den
Ey, und die haben
Playoff-Chancen.
noch, wenn ich das noch sagen darf, die haben noch in den nächsten 4 Wochen haben die noch die Lions und die Ravens, ne?
Ja gut, ob die Lions jetzt so der Top-Gegner sind, sei mal in der Overreaction Week auch
Ja,
dahingestellt.
die
Aber ja, ich
berappeln
weiß,
sich
was du
schon.
meinst. Ja, glaube ich auch. Und deswegen glaube ich auch, dass die Chiefs sich berappeln. Ich meine, solange Patrick Mahomes da spielt, und auch Kelce hat eine sehr gute Leistung in Brasilien gezeigt, wie ich fand. Logischerweise musst du immer mit denen rechnen, so abgedroschen, wie das klingt. Aber es ist nun mal so. Am Ende glaube ich, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass sie das erste Spiel verloren haben. Ich meine, die Eagles können es eh nicht ändern. Die müssen nehmen, wie es kommt. Sicherlich haben die Chiefs die Reisestrapazen in den Knochen. Das ist mal der erste Punkt. Aus Brasilien zurückkommen aus Sao Paulo. Sie haben eben, wie du es ja schon gesagt hast, ihre beiden besten Wide Receiver nicht an Bord. Das Spiel ist aber in Kansas City. Wissen wir alle, super lautes Stadion, sehr emotional. Wir wissen ja auch, was damals mit Nick Sirianni dort passiert ist. Das heißt, das wird schon auch ein ganz besonderes Spiel mit vielen Emotionen. Das definitiv. Und ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass es der richtige Gegner zur richtigen Zeit ist, weil die Chiefs, die Cowboys haben ein paar Issues. Die Cowboys haben sich super reingefuchst in dieses Spiel, haben eine gute Leistung gemacht, das muss man ja auch mal bei aller Fairness sagen. Auch im Run-Game, das war wirklich gut. Und jetzt mit den Chiefs hast du wieder einen guten Gegner, der aber geschwächt ist durch die eben angesprochenen Gründe, sodass du vielleicht die Chance hast, dich weiter hier auf einem guten, sehr guten Niveau einzuspielen und deine Schwächen zu entdecken. Weil ich meine, jetzt mal ein bisschen überspitzt formulierst, was bringt es dir, wenn du jetzt gegen die, so sehen sie aus, das schlechteste Team der NFL, die Miami Dolphins, spielst oder vielleicht auch gegen die Carolina Panthers, gewinnst das Spiel irgendwie mit 2 Touchdowns und denkst, alles ist wunderbar und in Butter, dann finde ich es lieber schön am Anfang der Saison, wo du auch noch versuchst, Dinge umzustellen, Dinge zu korrigieren, dann wirklich gute Gegner kriegst, die aber dann auch nicht übermäßig gut sind durch die eben angesprochenen Schwächungen. Also ich glaube, dass es jetzt ein Top-Matchup für die Eagles ist und da nochmal zu zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist.
Und wir freuen uns auf dieses Spiel. Das wird auf jeden Fall wild. Übrigens bei RTL zu sehen. Das späte Spiel. Guckt rein, wenn ihr Lust und Zeit habt. Tim, wir dann nächste Woche wieder, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch da werden wir viel zu besprechen haben. Wir sind leider nicht in Kansas City vor Ort. Das ist uns nicht vergönnt. Ich meine, das Spiel ist ja noch zu einer halbwegs erträglichen Zeit, irgendwie um 10:30 am Sonntag. Gibt ja das ein oder andere Spiel, Sunday Night oder auch Monday Night oder Thursday Night, was ich persönlich als Frühaufsteher, ich bin ja nicht so die Nachteule, immer sehr hart finde. Und dann immer eher Real Life schaue. Also von daher, ich glaube, eine schöne Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, wach zu bleiben für alle da draußen. Flo, bist du eigentlich zu sehen bei dem Spiel?
Ich mache die Watch Party.
Ach,
RTL
cool.
veranstaltet ja jetzt ein paar Watch Partys mit euch da draußen, also mit der Community. Wenn ihr noch Tickets ergattern könnt, macht das auf jeden Fall. Wir haben unten in der Mall bei RTL, also im Eingangsbereich, eine große Tribüne mit irgendwie 350 Plätzen für die Community. Wir gucken das Spiel, wir schalten in die Live-Sendung, machen auch die Sendung gemeinsam auf. Also das wird richtig, richtig cool an diesem Wochenende. Ich habe gleich ein Meeting dazu. Wird es auch ein paar prominente Gäste geben und so. Also ich freue mich da total drauf, vor allem dann eben mit der Community gemeinsam Football zu gucken und so ein bisschen in diesen RTL-Kosmos weiter reinzuholen. Das haben wir ja letztes Jahr oder dieses Jahr mal gemacht mit dem Draft. Das war ein toller Auftakt mit Publikum. Also freue ich mich wirklich total drauf. Finde es geil, dass ich das machen darf. Das wird eine gute Party. Und mein hehres Ziel ist es, das Studio für die Live-Sendung ist ja ein paar Stockwerke über uns dann, einfach so laut zu sein, dass die uns permanent im Studio während der Live-Sendung hören.
Also das ist doch mal eine Ansage. Alle Eagles-Fans also nach Köln und richtig Rabatz machen. Wird auf jeden Fall schön. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was das Sonntagsspiel bringt. Ich
Genau.
gehe von einem Sieg aus. Flo?
Ich auch, immer positiv denken, habe ich von dir gelernt. Das war der Brotherly Talk für heute. Jetzt erstmal durchatmen. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut und go Birds!